Während meiner Jugend- und Teenagerzeit hat mich ein Gedanke von Paulus immer wieder bewegt. Er schreibt, dass wir als Nachfolger Jesu einen Leib Christi bilden. Also jeder einzelne Christ ist Teil eines großen Leibes von Jesus Christus. Als ich meinen damaligen Jugendpastor gefragt habe, warum wir dann nicht mit anderen Kirchen und Gemeinden zusammen sind und mehr Gottesdienste gemeinsam feiern, und ich so überlegt habe, was dahinter stecken könnte, antwortete er auf die Frage, warum wir das denn nicht machen, mit der Antwort: Nun, jede einzelne Gemeinde spiegelt den einzelnen Leib Christi wider. Jede einzelne Gemeinde spiegelt den einzelnen Leib Christi wider. Was sich so einfach anhörte, hatte mich ein wenig zum Denken gebracht. Es hatte für mich einen bitteren Beigeschmack. Wenn wirklich jede Gemeinde einen Leib Christi darstellt, dann gibt es auf dieser Welt unzählige einzelne Jesus Christusse oder Christi, die auf die unterschiedliche Art und Weise aussehen. Dieses Bild war für mich mehr als erschreckend, denn dann gibt es mal einen kleinen Jesus, der aus wenigen Gliedern besteht, und dann gibt es mal einen riesengroßen Jesus, der aus vielen Teilen besteht. All das, was ich dadurch angefangen habe zu denken, fing mich an zu ärgern. Und ich kam zu dem Schluss: Kann es denn sein, dass die Christen untereinander irgendwie nichts miteinander zu tun haben wollen? Eigentlich haben sie doch das gleiche Ziel, Menschen für Jesus zu fischen, Menschen mit der Liebe Jesu zu erreichen. Aber warum wollen sie dann weder so leben, noch so in den Gottesdienst gehen, noch so Gemeinschaft haben mit anderen Glaubensgeschwistern? Ich habe in den Jahren, seitdem ich diese Frage meinem Jugendpastor gestellt habe, einiges nachgeforscht und einiges gelernt über die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu. Ja, es gibt einige Punkte, die uns unterscheiden, wo es auch wichtig ist, klar Stellung zu beziehen. Aber es gibt für mich viel mehr und mindestens einen und den wichtigsten Grund, Gemeinschaft zu haben und immer wieder Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen. Dieser Grund ist in dem einen Auftrag vereint, Menschen mit der rettenden Botschaft Jesu zu erreichen. Bonhoeffer hat schon immer den Nerv der Zeit wahnsinnig gut getroffen und das in verständlicher Sprache ausgedrückt. Man könnte sogar meinen, er hat besser als jeder andere ausdrücken können, woran es heute wie damals scheitern kann, den einen Auftrag als Gemeinschaft der Christen zu verfolgen. Wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will nicht christliche Bruderschaft, der sucht irgendwelche außerordentlich Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben. Der trägt in die christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. An eben dieser Stelle droht die christliche Bruderschaft die allerschwerste Gefahr, die innere Vergiftung nämlich durch die Verwechslung von christlicher Bruderschaft mit einem Wunschbild frommer Gemeinschaft. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Dass Bonhoeffer absolut recht hat, sehen wir an der Zusammenstellung der 12 Jünger Jesu. Jesus hat sein Team zusammengestellt und ein Team zusammengestellt, das seinesgleichen sucht. Aus unserer Sicht ist es vielleicht ein wilder Haufen, aus Jesu Sicht eine total tolle Truppe. Damit wir diese Truppe noch einmal vor Augen haben, lese ich aus Matthäus 10 die Verse 2 bis 4. Dies sind die Namen der 12 Apostel. Der erste war Simon, der auch Petrus genannt wurde. Dann kam Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder von Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Steuereintreiber, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Wie man vielleicht erkennen oder vielleicht erahnen kann, sind die Beinamen häufig sehr bewusst gewählt, damit wir erkennen, diese Truppe war kein normaler Haufen von Freunden. Er war einzig und allein, das war einzig und allein der Zusammenhalt durch Jesus, der sie zu einem Team geformt hat. Damals wie heute kommt es auf Jesus an. Er ist der Grund unserer Gemeinschaft. Daher sind und werden wir uns auch nie als Interessensgemeinschaft sehen, sondern als Glaubensgemeinschaft. Ja, vielleicht sogar als Allianz Gottes, also als Gemeinschaft derer, die für Gott einstehen. Den Jüngern damals lag eine Schwierigkeit zugrunde, die wir heute zu Genüge kennen. Wir dürfen uns diese erste Jünger nicht wirklich als einen eingeschworenen Haufen vorstellen. Sie sind nicht gleichförmig gewesen und waren auch nicht so wirklich harmonisch. Sie waren unterschiedlich. Und das sind wir heute auch noch. Schauen wir uns mal ein paar dieser Jünger genauer an. Fangen wir bei Petrus an, der in der ersten in der Reihe ist. Simon Petrus, der Vorzeigejünger. Er ist mutig. Das muss man ihm wohl lassen. Doch scheint er manchmal an Realitätsverlust zu leiden. Er hat eine fremde Selbsteinschätzung, wirkt recht temperamentvoll und ist schnell begeistert, manchmal aber recht menschlich im Denken. Einmal sind die Jünger, und das kennen die meisten von uns, draußen in stürmischer Nacht unterwegs. Jesus kommt auf dem See Genezareth ihnen entgegen und Petrus hat nichts anderes vor, als zu sagen: Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Bei stürmischem Wetter mitten auf dem See übers Wasser zu laufen, was eigentlich unmöglich ist, das wollte Petrus. Doch als Jesus ihn einlädt, übers Wasser zu ihm zu kommen, funktioniert das sogar erst. Er schreitet ein paar Schritte und dann fängt er an zu sinken. Er schreit um Hilfe und Jesus rettet ihn. Einige Zeit später behauptet er vollmundig: Selbst wenn dich alle verlassen werden, ich werde nicht von deiner Seite weichen, selbst wenn ich dafür sterben muss. Und was macht er? Er verleugnet Jesus. Und das und diese Szenen mit Jesus und der Verleugnung, die arbeitet Jesus später nochmal mit ihm auf. Hinzu kommt, dass er vor Gewalt auch nicht zurückschreckt. Als die Soldaten Jesus verhaften wollen, schnappt er sich ein Schwert von ihnen und haut einem Knecht des Hohepriesters kurzerhand ein Ohr ab. Gewalttätig ist er also auch. Die nächsten beiden sind Jakobus und Johannes. Sie beiden trugen den Beinamen Boanerges, das ist zu Deutsch Donnersöhne. Nomen est omen, sagt man. Wir dürfen wohl annehmen, dass dies die Charakterzüge der beiden gut beschrieben hat. Sie trugen ihre Beinamen sicherlich deshalb, weil es etwas über sie ausgesagt hat. Vielleicht waren es aufbrausende und impulsive Menschen. Unverschämt und überheblich waren sie auf jeden Fall. Sie baten Jesus in der Herrlichkeit zur Rechten und zur Linken zu sitzen. Wundert es uns da, dass einige der anderen Jünger wütend auf sie waren? Und dann kommt da Matthäus. Matthäus war Zöllner. Die Zöllner hatten damals keinen guten Ruf. Sie gehörten zu den verachtetsten Menschen zur Zeit Jesu. Sie arbeiteten nämlich mit der Besatzungsmacht, den Römern, zusammen und haben natürlich das ausgenutzt, um die Zollgebühren an ihr Portemonnaie anpassen zu können. Deshalb steht auch häufig in der Bibel, wenn Zöllner gemeint ist, das Wort Sünder. Das komplette Gegenteil davon ist Simon der Kanaaner. Er ist das Gegenstück von Matthäus. Er wird an anderer Stelle, und das haben wir auch gelesen, Simon der Zelot genannt. Die Zeloten kämpften damals mit allen Mitteln, die ihnen recht waren, gegen die Römer. Man könnte sagen, Mord war ihr Hobby. Damals benutzte man Messer und Schwerter. Heute würden wir sagen, man benutzt Bomben. Das Prinzip war immer dasselbe: dem Gegner der Besetzungsmacht größtmöglichen Schaden zuzufügen. Dieser Simon war also ein kleiner Osama bin Laden. Und einem Zöllner wie Matthäus, der mit der Besatzungsmacht kollaborierte, wäre er bestimmt am liebsten an die Gurgel gesprungen. Wie soll das nur gut gehen, wenn diese beiden in einem Team sind? Ein weiterer im Jüngerkreis war Thomas. Thomas der Zweifler. Der Zweifler kommt daher, der Beiname, weil er gezweifelt hat, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Dieser Beiname wurde sprichwörtlich für ihn. Nach Jesu Auferstehung sagt er, ich kann nicht daran glauben, dass Jesus wirklich aufgestanden ist. Erst wenn ich seine Wunden sehe und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich glauben, dass Jesus auferstanden ist. Jesus geht liebevoll, wie er ist, darauf ein, gibt ihm aber vorher zu verstehen, glückselig sind die, welche nicht sehen und doch glauben. Eine ganz besondere Person in dem Kreis ist dann noch Judas Iskariot. Zuerst veruntreut er das gemeinsame Geld der Jünger und später verrät er für Geld seinen Herrn und Meister. Und als ihm das Ausmaß bewusst wurde, was er da getan hat, findet er keinen anderen Ausweg als Selbstmord. Auch keine besonders ehrbare Seele, würden wir vielleicht sagen, in der Gefolgschaft von Jesus. Über die weiteren Jünger ist nicht so viel berichtet. Wir haben allerdings schon an diesem Paar gemerkt, wir haben einen ganz schön bunten Haufen, einen ganz schön interessanten und explosiven Mix an Menschen, die zusammengestellt sind, mit denen Jesus 3 Jahre lang unterwegs ist. Das Erstaunliche daran ist, keinen von dieser Runde hat Jesus aus seinem Jüngerkreis entfernt, um vielleicht eine homogenere Gruppe erstellen zu können oder jemand, der besser geeignet ist. Er hat nicht den Vorlauten rausgenommen, er hat nicht den Impulsiven rausgenommen, er hat auch nicht den Zöllner rausgenommen und nicht den Terroristen. Er hat nicht den Zweifler rausgenommen und er war 3 Jahre lang unterwegs mit einem Mann, wo er wusste, der wird ihn verraten. Der Jüngertrupp damals scheint mir eine bunte und explosive Mischung gewesen zu sein. Ich denke allerdings, dass Jesus diesen Trupp ganz bewusst zusammengestellt hat. Es hatte nämlich unter anderem folgenden Effekt. Das Geheimnis dieser Gruppe lag nicht in ihrer Genialität oder in ihrer Gleichheit. Und dass ihre Gemeinschaft ihren Grund nicht darin hat, dass sie so super ähnlich sind. Sie haben eine ganz besondere Mischung. Es ist nämlich so, dass sie dazugehören und zusammen sind, liegt einzig und allein daran, dass Jesus sie in sein Team geholt hat. Merkst du, hier geht es noch gar nicht darum, was jeder einzelne Jünger können muss und tun muss. Hier geht es allein und darum, wie sie zusammengestellt sind, aus welchen Unterschiedlichkeiten sie kommen und wen sie als Oberhaupt ihres Teams haben, Jesus. Stell dir mal vor, die Jünger treffen sich jetzt das erste Mal in dieser 12er-Runde. Wie könnte ein Treffen aussehen? Was glaubst du, war das Erste, was Jesus sie gelehrt hat? Möglicherweise, ihr seid sehr bunt, ihr seid total unterschiedlich. Ihr habt verschiedene Vergangenheiten und andere Ausbildung, unterschiedliche Temperamente. Ihr gehört zu unterschiedlichen Parteien, habt sogar unterschiedliche religiöse Ansichten. In manchen Bereichen seid ihr grundverschieden. Für die erste Lehreinheit brauchte Jesus noch nicht einmal Worte wie diese. Denn er kam zu dem Treffen von ihnen ein paar Minuten später. Die Jünger warteten auf ihn und unterhielten sich ein wenig und stellten dann feste, wir sind teilweise grundverschieden. Doch Jesus nimmt sich ihrer an und ist 3 Jahre lang mit ihnen unterwegs. Wir wissen nicht, ob es zwischen ihnen ab und zu nicht doch mal geknallt hat. Und wenn wir die Berichte von Petrus lesen oder von den beiden Donnerbrüdern, dann wissen wir, dass es bestimmt geknallt haben muss. Wir wissen aber, dass Jesus sie ausgesucht hat. Jesus hat sein Team zusammengestellt. Und dass er einen Plan mit ihnen verfolgt hat. Sein Plan war es, sie zu Menschenfischern auszubilden. Sie mit seiner Liebe zu diesen Menschen zu machen, die mit seinem Heiligen Geist ausgerüstet werden, um dann in die ganze Welt zu gehen und Menschen wie uns zu erreichen. Nun kommen wir ins Spiel. Wenn wir das so hören, dann fällt uns doch auf, dass wir genauso ein bunter Haufen sind, wie die 12 Jünger damals. Wir haben aus finanzieller Sicht eine ganze Breite in der Gemeinde. Ebenso haben wir ganz verschiedene Arbeitsgruppen in der Gemeinde. Wir haben Leute, die sind Beamte, Steuerprüfer, Handwerker, Ärzte, Bauleute und viele andere mehr. Und das alleine in dieser Gemeinde hier. Natürlich kommt es auch durch die Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit immer mal wieder zu Punkten, wo wir uns miteinander auseinandersetzen müssen. Doch unsere gemeinsame Grundlage steht fest. Jesus Christus vereint uns in unserer Unterschiedlichkeit und führt uns hin zu einer Einheit, um die er, wie wir in der Lesung gehört haben, gebetet hat. Diese Einheit gilt sich uns immer wieder vor Augen zu führen, damit wir eine Allianz vor Ort sein können, eine Allianz Gottes in unserer Familie sein können und auf unseren Arbeitsstellen. Darüber hinaus haben wir noch das Vorrecht, dass wir als FEG nicht alleine hier im Ort sind. Wir sind nicht die einzigen Christen hier. Wir leben in einem Ort, in dem Jesus stark gewirkt hat. Wir haben viele verschiedene Gemeinschaften und Kirchen. Dafür können wir dankbar sein. Und wir streben alle das gemeinsame Ziel an, die Menschen mit der rettenden Botschaft vom Kreuz zu erreichen. Ein Lied, welches mir immer wieder zeigt, wie wichtig es ist, als Christen in Einheit zusammenzustehen, kennt der Großteil von euch. Vater, mach uns eins. Denn es bringt auf die einfachste Art und Weise und auf Kürze zum Ausdruck, was Jesus in Johannes 13, Vers 35 sagt. An eurer Liebe zueinander sollen sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich bin sehr dankbar, dass es immer wieder möglich ist, mit Glaubensgeschwistern zusammen zu sein, um Gott sichtbar zu machen, um Gott vor Ort sichtbar zu machen. Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde organisieren, bereichern immer beide Seiten, sowohl uns als auch sie. Sie sind ein regelmäßiger Segen für beide Gemeinden. Auch die Jugendlichen dürfen das erfahren. Vor etwa 2 Monaten waren wir mit dem Teenkreis in der Teenzone der Kirchengemeinde. Und am vergangenen Mittwoch waren die Teenzone bei uns zum Grillen eingeladen. Es ist toll, wenn man schon in jungen Jahren Einheit leben kann. Ich wünsche mir daher, dass wir mehr die Möglichkeiten ausschöpfen, die uns gegeben sind, dass wir in unserem Alltag mehr aufeinander zugehen, dass wir gemeinsam die Fahne hochhalten, Jesus voran und gemeinsam die Menschen mit seiner Liebe erreichen. Ich wünsche mir, dass wir als gläubige Christen zusammenwachsen und Gottes Namen groß machen. Amen.